Es war eine gewaltige Woche. Einfach das Wirken von Gott an jedem Tag ein riesen Highlight. Und ich bin nur zwei, drei Sachen raus. Zum Beispiel haben wir am Montagabend, am Mittwochabend den Start vom Alpha Live. Und das war der Hammer. Da sind einige Leute da, die Gott nicht gekannt haben. Und jemand hat sogar sein Leben Jesus gegeben an diesem Abend. Es war ganz, ganz stark. Ja, Halleluja. Gott ist gross, Gott ist gross. Und was das Coolste war, waren zwei Powerteams da, die gedient haben. Ein Powerteam hat gekocht, das andere Powerteam war einfach rum, hat die Leute begrüßt und ist nachher, glaube ich, beten gegangen. Und das war so eine coole Sache, gewesen, Hand in Hand. Und für alle unsere Gäste war es der Hammer, gewesen, weil sie haben uns kennengelernt. Sie haben viele von uns kennengelernt. Sie haben gesehen, ich komme da nicht an ein komisches Ort, sondern da lebt Gott, da wohnt Gott. Am Tisch bei der Nacht sind Leute gehockt, die ihr Leben erst vor kurzem Jesus gegeben haben, die können wirklich brandheiß erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Das war so stark. Gewesen. Ich habe mega Freude gehabt. So ist es weitergegangen. Verschiedene Sachen erlebt, auch können vielen Menschen von Jesus Christus erzählen an den anderen Wochentagen. Und dann Night of Proclamation, Freitagabend, sehr cool. Also das war wirklich das Highlight. Das waren Leute aus sieben verschiedenen Churches oder noch mehr, sind zusammengekommen, haben Gott angebeten. Wir haben ganz speziell den 1. Mai Gebet reingenommen und wir haben den Frieden ausgesprochen über den 1. Mai. Den Frieden ausgesprochen und das Tramfahren. Und das ist ja schon erhört, oder? Und dann bin ich sicher, dass der Frieden von Gott wird auf die ganze Kolonne kommen. Und das ist so cool, wenn das wirklich passiert. Und ja, wir werden es heute Abend sehen. Und ich bete nochmal, ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gesagt hast, du wirst unsere Gebete hören. Und ich danke dir, wenn die Gebete, die schon gesprochen sind, aktivieren. Und alle Leute, alle, die gewaltbereit sind, alle, die unzufrieden sind, Vater, sind deine Leute, die du geschaffen hast, ist deine Schöpfung, sind deine Menschen, die du über alles liebst. Und darum sprechen wir über ihnen den Frieden von Gott aus. Den Frieden von Gott, sogar böse Gedanken werden sich in gute Gedanken verwandeln. Sogar Leute, die Unfrieden anzetteln, werden von dir einen Frieden bekommen und werden eine Friedensbotschaft haben. Es heisst in deinem Wort, glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden das Erdreich regieren. Halleluja, wir sprechen den Frieden aus und wir rufen der Stadt Zürich zu. Frieden mit dir, du geliebte Stadt. Amen. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir ein neues Thema aufgewickelt, das heisst Reality Check. Und das wird uns begleiten bis ins Sommer rein. Wir machen das Jahr keinen Summer Break, sondern wir machen Outdoor Church. Das wird auch der Hammer werden. Wir werden uns einfach gemütlich dann in der Bäckeranlage versammeln um 11 Uhr und mal schauen, wie das weiterläuft mit Volleyball, Picknick und mit der Botschaft von Jesus Christus werden wir dort sein. Ja, jetzt liegen. Ja, yeah, danke. Jetzt zum Thema Reality Check. Ein paar Worte. Es ist kein von euch verborgen geblieben, was in den letzten Wochen, Monaten gelaufen ist in der Welt. Du kannst dich gar nicht mehr erinnern an die vielen Unglücke, wo dir genannt worden sind, wo du gesehen, gehört hast, gelesen hast. Das klassische Beispiel war Fukushima, Gaddafi. Über wen reden wir jetzt? Die Medien haben nicht mehr gewusst, über was sie jetzt reden. Und wenn der andere ein bisschen still war, haben sie den anderen gehypt. Und dann ist dort wieder etwas losgegangen. Und jetzt ist Amerika von einer Flutwelle bedroht, also von Hochwasser bedroht, etc. Es ist ohne Ende, ohne Ende. Und wir als Church haben eine wichtige Aufgabe, dass wir über das reden. Dass wir über das reden tun. Wie gehen wir als Church da damit um? Matthäus 24, 4 bis 14. Eine Bibelstelle, die ich euch lesen möchte, zum Einstieg, wo wir uns extrem gut damit identifizieren können. Jesus redet hier über die Endzeit. Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele Irre führen. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben. Es wird zu Hungersnöten kommen. Doch das alles wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt, umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und erst dann wird das Ende kommen. Was wir erleben, was wir sehen, Fukushima, andere Katastrophen, das sind ganz klar Vorwehen. Die Endzeit, die Ereignisse, die auf uns zukommen, beschreibt Jesus mit Wehen. Letztendlich mit einer Geburt, die passieren wird, mit Schmerzen. Und die Erdbeben, die Kriege, die Katastrophen, die Hungersnöte, auch die Umweltverschmutzungen, die man hört. Wir können auch über die Umweltverschmutzung reden, über das Ozonloch. Du kannst anschauen, wo du willst. Es hat ein Leck, es stimmt etwas nicht, es ist ein Problem. Du kannst auf Amerika auf Verschuldung schauen. Du kannst anschauen, wo du willst. Du weisst, wir hocken auf einem Pulverfass. Das ist aber noch nichts Ende. Aber es sind Vorwehen. Und wir als Church haben den Auftrag, uns bereit zu machen. Und darum der Reality Check. Gott setzt auf dich. Er sagt, du bist Licht und du bist Salz von dieser Welt. Er sagt seinen Kind, den Christen, sagt er, ihr seid mein Lieb. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße. Gott setzt in dieser Zeit auf uns. Und darum denken wir als Church auch, ist es an der Zeit, eine Serie zu machen, ein Thema anzupacken, wo wir genau diese heissen Themen beleuchten werden. Wie kann dein Glauben den Reality Check bestehen? Was meine ich da damit? Ich will niemanden persönlich angreifen, aber ich sage einfach, wie ich das Christentum in den letzten Jahren erlebt habe. Nicht in den letzten 3-4 Jahren, aber wenn ich noch weiter zurückgehe, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat es mich gedunkt, es hat ein Heer von Christen, wo sich ein Aquarium sucht, das genau ihnen angepasst ist. Sie haben das Aquarium, sind Fischli, oder? Christen. Sie haben das Aquarium gesucht, das genau die richtige Wassertemperatur hat. Sie haben das Aquarium gesucht, das genau den richtigen Sauerstoffgehalt hat. Und dann haben sie die richtigen schönen Steine rumliegen. Und die richtigen Pflänzchen sind und selbstverständlich die richtigen Fische haben müssen um sie herumschwimmen. Und dann, wenn sie das Aquarium gefunden haben, dann sind sie dort reingegangen und haben Freude gehabt. Und das ist natürlich eben ein Problem. Weil der Reality Check bedeutet nichts anderes, als wenn Gott dann mit seinem grossen Hammer mal in das Aquarium reinschlägt, und da kommt mir natürlich der Nemo in den Sinn, in der Zahnarztpraxis, die Film noch vor Augen haben, wo dann das Aquarium kaputt gegangen ist. So kommt mir das vor, wenn der Reality Check in unser Leben reinkommt und der Glaube wird in Realität geprüft, er wird auf seine Standfestigkeit geprüft. Und liebe Leute, ich sehe eine grosse Progression, ich sehe eine grosse Verbesserung. Es ist nicht mehr wie vor 10 Jahren. Im Gegenteil, ich spüre, dass immer mehr Gläubige genau in dieser Echtheit unterwegs sind. Und der Glaube, wo der Reality Check wird bestehen, ist ein Glaube, wie es ein Bruder Paulus gehabt hat. Und schaut, der Paulus hat gesagt, ich lebe und ich sterbe Christus. Ich lebe und ich sterbe Christus. Ich habe nur ein Ziel, Christus in mir und Christus bekannt machen. Und ich habe gerade die letzten Kapitel von der Apostelgeschichte gelesen, kann ich euch empfehlen, wo er verhört wird und dann letztendlich wird er auf ein Gefangenenschiff verladen, wo er auf Rom fährt. Und dort seht ihr, wie der Paulus gelebt hat. Das seht ihr in den Briefen nicht so, aber dort kommt es raus, wie er sich von Gott führen lassen hat. Jeden Schritt, jede Sekunde. Zuerst hat er die Schiffscrew gewarnt und hat ihnen gesagt, hey Leute, es wird im Fall nicht gut rauskommen, wenn wir da jetzt weiterfahren. Wir sollten überwintern. Es könnte uns das Leben kosten. 270 Leute auf dem Schiff, der Paulus, der Anführer, der Gefangene, weil er die Stimme von Gott gehört hat und weil er das Wort in die Situation geredet hat. Natürlich haben sie nicht auf ihn gehört und sind losgefahren. Und die meisten von euch, die Bibel, die Stelle schon gelesen haben, wissen, was passiert ist. Sie haben Schiffbruch erlitten. Schiffbruch. Bevor der Schiffbruch passiert ist, ist der Paulus wieder aufgestanden und hat gesagt, liebe Leute, es wird keiner sterben. Stärkt euch, esst etwas, schaut zu euch, wir werden alle überleben. Wieder hat der Gefangene, der Paulus, unter 270 hoffnungslos verzweifelten Passagieren das Wort hineingegeben. Dann sind sie an Land gekommen, sie waren am Führli, schwubbidi-bub, biss die Giftschlangen an Paulus in die Hand hinein. Die Eingeborenen haben schon gesagt, das muss ganz ein schlimmer Mörder sein. Jetzt ist er erst gerade quasi am Sturm entkommen und schon beißt ihm eine Giftschlange in die Hand. Aber der Paulus hat einfach seine Hand geschüttelt und er hat gewusst gehabt, das Gift wird ihm nichts antun können. Und Gott hat ihn geheilt. Dann ist das nächste Problem aufgedacht. Dann haben sie ihn angebeten, das Gott. Aber auch das hat er wieder souverän abgewehrt. Und dann kommt für mich eine von den ganz coolen Passagen. Es heisst, dass es einen obersten Dete gehabt hat auf dieser Insel, Melite oder Malte. Könnt jetzt auf das eingehen. Wir glauben nicht, dass es Malta ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie ist an der griechischen Küste gewesen, aber die Malteser haben das für sich gepachtet. Und die meinen, der Paulus sei bei ihnen gewesen. Ist sehr umstritten. Auf jeden Fall auf dieser Insel hat es römische Hauptmannen gehabt. Und der höchste von denen war der Gastgeber von Paulus. Und der Paulus ist zu dem heimgegangen. Und natürlich hat es dort auch einen Kranken gehabt. Bei dem Hauptmann. Und der Paulus hat den geheilt. Und nachher heisst es, durch das sind am Abend immer die Kranken zu ihm geführt worden und Paulus hat die Kranken geheilt. Das ist ein Glaube, wo der Reality-Check bestanden hat und er hat gleich im Tod geendet. Der Paulus hat gewusst, er wird ja nach Jerusalem gehen. Die Propheten haben es ihm Jahre vorher abgeraten. Gang nicht, du wirst sterben. Der Paulus hat gewusst, die Propheten haben recht, ich werde sterben, aber ich sterbe und ich lebe für den Herrn und ich muss auf das Rom kommen. Und ich muss den Glauben verkündigen. Der Glaube, wo der Reality-Check besteht, ist total abenteuerlich. Mein albanischer Freund, der zum Glauben kam, hat ein paar Wunder erlebt. Einige habe ich euch schon erzählt. Das erste war, wir haben für ihn gebetet. Und in dem Moment, wo wir für ihn gebetet haben, im Kreis gestanden sind, habe ich den Eindruck gehabt, bricht die Macht vom Rauchen über den Mensch. Und ich habe laut die Macht vom Rauchen gebrochen. Er ist der, amüsiert, hat ein bisschen gelächelt. Ich sage ihm, mein Freund, wundere dich nicht, in wenigen Tagen bist du nicht Raucher. Ein gewagtes Wort, habe ich eigentlich so noch wenig gesagt. Er hat eine Lungenzündung bekommen. Hat nicht mehr rauchen, ist nicht Raucher geworden. In dem Sinne hat das Reden Gottes noch nicht so genau verstanden. Hat dann irgendwie gedacht, ja, ist ja klar, ich bin ja krank und so. Ich habe ihm erklärt, weißt du, wir haben gebeten für dich, magst du dich erinnern? Ist ihm langsam klar geworden. Er hat dann ein weiteres Wunder erlebt, wo er plötzlich auftaucht, ist voller Verzweiflung. Er hat Hepatitis. Hepatitis B. B. Er war total verzweifelt. Wir haben ihn in die Mitte genommen, haben gebetet, haben das Hepatitis weggewiesen. Er ist ins Spital gegangen. Reality Check. Geheilt. Das zweite Wunder. Wegen dem hat er noch nicht an Jesus Christus geglaubt. Als er aber den Alex gehört hat, am Alpha Life Preacher, ist ins Herz aufgegangen. Und er hat gesagt, lass zu. In der Moschee ist mein Herz so. Und bei euch ist es so. Mein Kopf sagt nein, aber mein Herz sagt ja, ich bin bereit. Und wir waren Zeugen, wie dem Mann das Leben Jesus Christus gegeben hat. Eine kleine Geschichte, total spannend, interessant. Und ich weiss, viele von euch könnten Geschichten erzählen. Ich könnte euch den ganzen Morgen Geschichten erzählen. Wir haben gestern Freunde bei uns zu Hause gehabt. Wir haben nur darüber geredet, was Gott tun hat. Der Glaube, wo der Reality Check besteht, ist ein Glaube, wo Gott direkt hinter dir ist. Der allmächtige Gott hinter dir steht. Es wird dich nicht vom Leiden ersparen. Das Leiden wird dir nicht erspart bleiben. Aber in allem innen wirst du in der Kraft Gottes durchgehen. Du wirst nicht in einem künstlich beheizten Aquarium umschwimmen. Du wirst dich nicht um dich selber trüllen, sondern du wirst ein Mensch sein, der in der Mission von Jesus Christus unterwegs ist. Und über das wollen wir reden. Ich habe euch vor ein paar Wochen eine Voicemail verschickt mit einer coolen Geschichte, die sich in England zugetragen hat. Und zwar ist ein Schwerverbrecher zum Henker geführt worden und eigentlich sein Todesurteil erwartet. Die anglikanische Kirche hat zu dieser Zeit für jede Situation ein Ritual im Leben. Und so ist also der anglikanische Priester, hinter dem Verurteilten hergelaufen und hat ihm vorgelesen, dass ihn die Höllenqualen werden erwarten, dass es total schlimm ist, dass er im ewigen Feuer wird schmoren. Und er hat das einfach so gelesen, weil das ist so sittig gewesen. Der zum Tode verurteilt, die hat sich umgedrüllt, schaut dem Priester in die Augen rein und sagt, glaubst du das? Und der andere ist total vertattert und verdutzt gewesen. Und der Mörder wieder, glaubst du das? Und er hat gesagt, wenn ich das glauben würde, was du predigst, dann würde ich auf meinen Knien durch ganz England kriechen und wenn es Scherben hat im ganzen Land, dass ich nur eine Seele davon reden kann, dass sie nicht in die Hölle kommt. Liebe Leute, das ist der Reality-Check. Glaubst du das? Dass Jesus Christus wiederkommt? Glaubst du da, dass ein ewiges Leben auf dich wartet? Aber dass auch eine ewige Verdammnis möglich ist? Um das geht's. Ich will euch von einer Vision erzählen, die ich hatte, am 7. April in der Leitungsretrette der City Church. Die Vision ist an sich nicht spektakulär, weil Gott hat mir einfach eine Szene gezeigt, die ihr in allen vier Evangelien nachlesen könnt. Nämlich, wo Jesus Christus auf Jerusalem einzieht. Das steht unter anderem im Johannes 12. Ich habe vor meinem inneren Auge gesehen, wie Jesus Christus auf einem Eselfohlen sitzt. Auf einem jungen Eseli, der noch nie geritten war. Ich habe gesehen, wie Jesus Christus so schräg auf dem Eseli sitzt. Beide Beine sind auf die gleiche Seite runtergekommen. Und das Eseli ist gemütlich vor sich herangetrottet, in einer gewissen majestätischen, stolzen, edlen Haltung, aber halt gleich wie ein Eseli. Und Jesus Christus ist hin und her gewackelt auf dem Eseli. Vor ihm ist Jerusalem gelegen. Hinter ihm ist ein langer Weg gewesen. Jesus kommt auf dem Eseli auf Jerusalem. Und das Eseli läuft. Und ich habe gehört, wie das Stampfen von dem Eseli, im Grunde genommen die feinen Schritte von dem Eseli, im geistlichen Raum, in der unsichtbaren Welt, ganz Jerusalem erschüttert haben. Jerusalem hat gewusst, der König kommt. Und das Esel ist marschiert auf das Jerusalem zu. Und es heisst ein Wort Gottes, Jesus ist gekommen auf einem Eseli mit Sanftmut. Und das ganze Bild hat eine grosse Sanftmut und eine Liebe ausgestrahlt. Aber auch eine absolute Direktheit und eine Zielführung. Jesus Christus kommt auf Jerusalem. Der König kommt auf Jerusalem und er wird ankommen in Jerusalem. Der König kommt. Es hat mich sehr berührt, das Bild. Das ist tatsächlich passiert vor 2000 Jahren. Aber Gott hat das Bild jetzt nochmal aufgebracht. Er hat das nochmal aufbringen für uns, für seine Kirche. Der König kommt. Er kommt zu dir. Er kommt zu seinem Volk. Er kommt zu seiner Braut. Und wenn der König einmal kommt und gekommen ist, dann wissen wir, dass er das zweite Mal wird kommen. Das erste Mal kommt der König auf einem Eseli in einer dienenden, zerbrochenen Haltung. Der König bringt das Reich Gottes mit sich. Das Reich Gottes ist nichts anderes als Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das können wir nachlesen im Römer 14, 17. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und Jesus Christus bringt die drei Eigenschaften vom Reich Gottes auf Jerusalem. Er bringt Gerechtigkeit an ein Volk, das ungerecht behandelt worden ist. Er bringt Frieden an ein Volk, das im Unfrieden lebt. Und er bringt Freude an ein Volk, das bittere Tränen geweint hat. Das ist das Reich Gottes. Jesus Christus kommt zu seiner Gemeinde, kommt heute zu dir. Und er bietet dir an Gerechtigkeit. Er bietet dir an, dass er dich von deinen Sünde reinwäscht durch sein Blut. Er bietet dir an, dass er deine Ungerechtigkeit wegnimmt. Was wir gehört haben vorher, zum Beispiel von Marcel. Er ist gekommen für das. Er ist der Entsorger von allen Sorgen, Nöten, Problemen und Schuld. Ist es nicht unglaublich? Wo irgendetwas schief läuft, ist Jesus da und sagt, ich putze es auf. Ich putze es auf, wo ich den Schaden nicht gemacht habe. Er kommt und bietet seinem Volk Gerechtigkeit an. Und Gerechtigkeit ist in seinem Blut drin. Es ist in seinem Blut, das er unschuldigerweise vergossen hat. Und er vergossen hat an deiner Stelle und an meiner Stelle. Es heisst im Römer 6, der Sünde sollt oder der Lohn von der Sünde, vom sündigen Leben, ist der Tod, und zwar der ewige Tod. Und die Menschheit, so wie sie tickt heutzutage, wenn du das Brutale Totale machst, und dir das wirklich gut reinziehst und den Humanismus einmal hinterfragt hast, weil du wirklich Zeitungen liest, dann ist dir klar, ja, wir haben den Tod verdient. Wir wissen, der Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Er ist so heilig, dass er technisch gar nicht kann mit Unheiligem zusammen sein. So wenig wie Finsternis kann Licht auslöschen. Ist unmöglich. So wenig wie Finsternis kann Licht auslöschen, so wenig kann Gott mit dem Unheiligen zusammen sein. Weil es würde verschlungen werden. Es würde restlos verschlungen werden. Das bedeutet, selbst wenn Gott möchte mit dir zusammen sein, als Sünder, wie es ihn zieht, dann hätte er das nur können in Jesus, in dem er selber Mensch geworden ist. In der menschlichen Natur hätte er es können. Wenn du ihm in der göttlichen Natur erschienen wärst, dann hättest du dich in nichts aufgelöst. Weil die Finsternis nicht kann das Licht beherrschen, verstehst du? Es geht nicht. Gott hat sich da selber ein Limit gesetzt. Darum ist er gekommen in der Person von Jesus Christus, dass er am Sünder begegnen kann. Dass er den Sünder umarmen kann. Dass er den Blinden heilen kann. Und er hat das Leben gelebt. Gott hat das Leben gelebt. Und das ist, ich habe es euch erklärt, er war wie ein TÜV-Fahrer. Er war zwar in der Pole Position, aber er ist mit 250 bis 350 Sachen gerast, und zwar ohne Helm und ohne Knieschutz. Er hat das Risiko auf sich genommen. Es hätte können schief gehen. Aber Jesus hat keinen Fehler gemacht. Gott hat keinen Fehler gemacht. Er hat das, was er von uns erwartet, von dir verlangt, ein Vorbild gegeben. Und er ist gestorben am Kreuz, und sein Blut ist das Blut, das dich gerecht macht. Der König bringt Gerechtigkeit in die Welt, wenn man ihn nur lässt. Und dieser Gerechtigkeit folgt der Frieden. Weil der Frieden ist dort, wo das Blut reingewaschen hat. Und dann ist eins klar. Was ist das Nächste? Sag es mit mir. Freude. Logischerweise. Freude im Heiligen Geist. Das ist das Package, das Jesus Christus auf dem Eseli hat. Und er läuft auf Jerusalem. Und er wird umjubelt. Und die Leute heben Palmblätter auf. Und die Palmblätter haben verschiedene Bedeutungen. Es ist das Zeichen, wie man den König willkommen heisst. Es ist das Zeichen vom Sieg, was unter dem Judäus Makkabäus die Juden vertrieben haben, haben sie Palmblätter gewedelt. Es ist aber auch ein Zeichen der Auferstehung. Und sie haben ihm zugejubelt und haben gerufen, Hosiana! Und Hosiana ist der Ruf, wo sie allen Pilger zugerufen haben. Die müssen wissen, dass in dieser Zeit, wo Jesus auf Jerusalem gekommen ist, gerade das Passafest war. Und am Passafest haben alle Juden innerhalb von 30 Kilometern von Jerusalem müssen auf Jerusalem gehen. Zudem sind jenste Ausländer reingekommen. Im Jahr 30 nach Christus haben die Römer mal gezählt, wie viele Passalämmer das überhaupt gebraucht worden ist in Jerusalem. Und was denken ihr, wie viel? 2500 Passalämmer. Das hat euch noch nicht von den Socken. Ah nein, das stimmt gar nicht. Falsch. 250'000 Passalämmer. 250'000 Passalämmer sind zubereitet worden. Und das hat euch noch nicht aus den Socken. Wenn ihr aber wisst, dass es per Gesetz vorgeschrieben war, dass an einem Passalam mindestens 10 Personen teilnehmen, kommen wir auf 2,5 Millionen ums Jahr 60 nach Christus, die in Jerusalem waren und das Passafest zusammen gefeiert haben. Ich kann dir nicht sagen, wie viele das waren zu Jesu-Zeiten, aber es war eine ganze Menge, die dort war. Und wenn ihr die Bibel lesen, dann seht ihr, dass Jesus Christus vorher den Lazarus von den Toten auferweckt hat. In einem anderen Evangelium kommt er von Jericho und hat den Bartimäus geheilt. Der war packt voll mit Wundertaten. Und die Leute waren dort gewesen und die haben den Jesus Christus, den Messias, empfangen. Und sie haben auch den anderen Pilger Hosiana zugerufen. Aber das war prophetisch richtig gewesen. Hosiana ist ein Schrei zu Herr, Herr, hilf uns! Herr, hilf uns. Und die Juden haben das gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist der beste Moment gewesen. Das ist der beste Moment gewesen von Jesus Christus. Wo er auf dem Eseli als sanftmütiger König auf das Jerusalem hineingeritten ist. Aber er hat in seinem Herzen gewusst, sie werden mich ablehnen. Und sie werden mich kreuzigen. Er hat das gewusst. Trotzdem ist er gekommen. Und zwar für die, die ihn angenommen haben. Und von denen hat es ganz viel gegeben. Und von denen gibt es heute auch noch viel. Der König kommt und will empfangen werden. Und wenn der König kommt, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihn empfangen. Wir müssen ihn empfangen. Ihr kennt vielleicht Johannes 3,16. Ist sehr eine bekannte Bibelstelle. sehr oft zitiert, sehr viele Menschen haben aufgrund von dieser Bibelstelle ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber dann geht es weiter. Und das finde ich dann schon ein bisschen krass. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und das ist auch noch gut, leicht verträglich. Aber dann geht es weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt. Weil er nicht an den Namen des einzigen Sohn Gottes geglaubt hat. Liebe Freunde, wir reden von einer Welt, die verloren ist. Reality check ahead. Dort, wo du gehst, arbeiten, dort, wo du wohnst, bist du um Menschen herum, die verloren sind. Es ist nicht so, dass sie sich gegen Gott entschieden haben, sondern jeder, der auf die Welt kommt, ist schon verloren. Muss gerettet werden. Weil der Mensch ist gefallen. Ist das nicht eine krasse Botschaft? Wäre das nicht Grund, zum Jesus ablehnen und zu sagen, die Botschaft wollen wir nicht hören? Schau, darum ist er ans Kreuz gekommen. Die Botschaft von ihm ist, die hat den Leuten nicht gepasst. Sie haben es sehr gern gehabt, wenn er das Gesetz ausgelegt hat und gegen Pharisäer und Gesetzlichkeit geschossen hat. Das haben sie sehr gern gehabt. Aber wenn er gesagt hat, niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Hat er scharenweise wieder Leute verloren. Scharenweise. Aber der König kommt zu uns in Sanftmut. Und Jesus Christus hat betet zu seinem Vater, dass er niemand verliert, der ihm anvertraut ist. Und darum habe ich so Hoffnung. Und Leute, darum ist das auch für mich ein Glückstag heute. Jesus Christus kommt zu seinem Volk und sammelt das Volk. Er sammelt dich. Und er schüttelt dich und rüttelt dich heute wach, wo immer du auch bist. Und er sagt zu dir, empfang mich, ich will dein König sein. Ich komme mit Gerechtigkeit zu dir. Ich komme mit Frieden zu dir und ich bringe dir viel, viel Freude. In dieser kleinen Vision, die ich hatte, in dieser Retrette, hat nachher Gott über Matthäus 24, 36 geredet. Ich will euch das vorlesen. In dieser Endzeit hinein, sagt Jesus, sind wachsam. Sind wachsam. Setzt eure Prioritäten recht. Und er braucht ein Beispiel. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Das ist Matthäus 24, Vers 36. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn weiß es, nur der Vater. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten. Passt auch wieder. Bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen. Eine wird mitgenommen, die andere wird zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Da sagt dir Jesus Christus, was deine Haltung sein soll. Du sollst jeden Tag mit der Wiederkunft von Jesus Christus rechnen. Wir sollten so leben, dass er jeden Tag in dein Leben zurückkommen kann. Jeden Tag. Das ist der Reality Check, der vor uns liegt. Macht euch eines klar. Ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener? Dem, der der Herr sein Haus und die Versorgungen seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, mein Herr wird ja erst eine Weile fort sein, wenn er anfängt, die anderen Diener schlecht zu behandeln und Trinkgelage zu veranstalten, Dann wird sein Herr unangemeldet und völlig überraschend zurückkehren. Und er wird diesen Diener davonjagen und dorthin schicken, wo auch die Heuchler sind. Und an jenem Ort werden sie sein, werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Ich weiss, es ist keine leichte Kost heute Morgen. Aber es ist eben wahr. Es ist eben wahr. Und Gott besucht jetztig seine Gemeinde, die auch Brut heisst. Ja? Das ist das Bild, das Gott auch im Briefing gegeben hat. Jesus kommt zu seiner Brut. In der Hoffnung und in der Erwartung, dass sich Brut schön macht für ihn. Und dann geht er wieder weg. Und lässt seine Brut einen Moment allein. Auf dieser Welt. Und dann kommt er wieder. Und das ist das zweite Kommen von Jesus Christus. Und in dieser Zeit, wo wir drinstehen, geht es nur darum, dass wir uns schön machen für Jesus. Und das ist jetzt eigentlich einmal ein Hochzeitsgleichnis, das ich auch cool finde. Das ich sogar verstehe. Jesus hat seine Brut, besucht, als er auf Jerusalem gekommen ist. Hat sie aufgeklärt über die Fakten. Hat die Hochzeit geplant, hat den Termin festgesetzt, den wir nicht wissen. Und er ist wieder weggegangen. Und in dieser Zeit, wo du jetzt drin lebst, bist du ein Teil von der Brut und Jesus Christus möchte, dass du dich schön machst. Dass du seine Brutgeschenk, deine Verlobungsgeschenk jetzt schon empfängst. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Dass wenn er wird zurückkommen, wenn der grosse Tag wird kommen, wie ein Blitz vom Himmel, werden alle Völker und Nationen sehen, dass Christus zurückkommt. Dann musst du keine Angst haben, sondern du bist in voller Erwartung auf deinen Brütegang. Halleluja. Das ist Botschaft. Ich sage jetzt, wie Jesus es fassen ist, wer es fassen kann. Du brauchst den Heiligen Geist, um die Botschaft tiefer zu verstehen. Und ich traue zu, dass der Heilige Geist schon so fest in uns am Wirken ist und dass die Erkenntnis da ist, dass du die Botschaft verstehst und kannst umsetzen. Das bedeutet, alles für Jesus Christus geben. Zu jeder Zeit in seinem Dienst stehen. Wie du richtig gesagt hast, wir brauchen keine Veränderung, Schritt für Schritt. Wir brauchen eine Verwandlung. Eine volle Verwandlung. Und der Herr wird es dir geben. Er hat schon angefangen. Die Verwandlung dauert ein bisschen länger. Schon wieder Veränderung. Aber er fädelt die Verwandlung ein. Für dich. Die einen sind schon verwandelt. Weil er will, dass seine Brut strahlt. In dem Sinn ist es für mich auch völlig okay, wenn wir heute eine kleine Schar sind hier. Und ich will auch niemanden kritisieren, der Angst hat vor dem 1. Mai. Das ist völlig okay. Wichtig ist, dass diese Botschaft bei dir ankommt. Und dass du weißt, dass du Gottes Kostbarstes bist jetzt. Und dass durch dich das Licht in die Welt getragen wird. Und für das möchte ich jetzt auch noch mal beten. Und einfach ein Segen aussprechen. Und ihr könnt auch mit mir mitbeten, wenn ihr das wollt. Es ist Zeit, den König zu empfangen. Es ist Zeit, sich verwandeln zu lassen. Es ist Zeit, Zeugen sein für Jesus Christus und die Völker zu erreichen. Es ist Zeit, in der Kraft Gottes zu operieren, mit Zeichen und Wunder. Zeugen sein für ihn. Es ist Zeit, in das abenteuerliche Leben einzusteigen, wie ein Paulus gehabt hat. Halleluja. Ja, König Jesus, ich glaube, jedes Wort, das in der Bibel steht, ist wahr. Ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du deine Freunde nicht im Ungewissen lässt. Wir sind wirklich detailliert informiert. Wir können unsere Zeichen von der Zeit deuten. Du lässt uns nicht im Ungewissen. König Jesus, wir danken dir. Und wir bekennen auch die Schuld, dass wir wirklich manchmal in so einem Glashaus gelebt haben, wo sich die Sachen uns anpassen mussten. Dass wir unseren Partner finden, unser Häuschen bauen, unser Auto, unseren Job, unsere Gemeinde, unsere. Wir verabschieden das. Wir wollen die apostolische Power überkommen. Jeder von uns, der da drin ist, will das haben, Herr. Wir wollen die apostolische Power überkommen, wo du Verstehung von Christus versteht, wo das Leiden versteht, wo der Auftrag versteht. Wir wollen nicht uns selber leben. Wir wollen nicht uns selber sterben. Wir wollen nicht uns selber reden. Wir wollen dich reden, leben und sterben, Jesus. Und ich danke dir auch, dass niemand zu kurz kommt in dem Sinne, sondern dass wir durch das erst recht in Richtung hineinkommen. dass wir durch das erst recht die Fülle vom Leben empfangen können, die du versprochen hast. Und ich bitte dich einfach, Jesus Christus, dass du jetzt einfach durch die Kraft vom Heiligen Geist wirkst, alle, die Botschaft gehört haben, dass du uns innerlich verwandelst in die Bereitschaft, in den Hunger, dass wir zu Überwinder werden und mehr als das. Ich danke dir, dass deine Gemeinde am Kommen ist, dass deine Gemeinde am Aufstehen ist und dass deine Gemeinde sich am Schmücken ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Gnade gibst, Herr, weit über unseren eigenen Entscheidungshorizont aus, können ein Teil von deinem Leib sein, der dich ehrt, der für dich lüpft, der für dich läuft, der für dich leidet, der für dich lacht, der für dich tröstet. Sind gesegnet im Namen Jesus und mit uns der ganze Leib Christi. Wir sind uns am Vorbereiten und wir empfangen dich, Jesus. Red du weiter zu uns. Amen.